Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich spreche mit meinen Kollegen per Videokonferenz im Homeoffice. Ich bezahle Brot beim Bäcker mit meinem Smartphone, Rechnungen reiche ich bei meinen Versicherungen via deren App ein und abends gucke ich Nachrichten, TV-Filme oder Serien im Stream. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und würde mal behaupten, ein Großteil meines Alltags ist von Digitalisierung geprägt. Also ohne ein funktionierendes Internet müsste ich bei mir vieles anders machen. Ich sage es nicht, dass es nicht gehen würde, aber vieles müsste ich dann doch anders machen. Jetzt habe ich aber auch das Glück, dass ich in München wohne, in einer Großstadt, in der es eigentlich überall und jederzeit eine gute Datenverbindung gibt. Und ich sage das sehr bewusst, denn jedes Mal, wenn ich München verlasse, zum Beispiel, wenn ich im Zug Richtung Salzburg sitze, merke ich ziemlich schnell, ja, da ist dann nichts mehr mit funktionierender Datenverbindung. LTE am Handy ist gefühlt an den Stadtgrenzen von München weg und dann über weite Strecken gibt's nicht mal normalen Handyempfang. Wie steht's also um Deutschland und die Digitalisierung? Sind wir, was so Datenübertragungen angeht, eher ein Entwicklungsland oder vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie es manchmal zu sein scheint? Und ich freue mich jetzt, mit einer ganz lieben Kollegin darüber sprechen zu können, die auch schon mehrere Male hier im Podcast zu hören war, digital aus ihrem Homeoffice zugeschaltet. Galileo-Reporterin Chris-Marie von Naumann. Freut mich sehr, dass du Zeit hast.
Aber klar doch, hallo Peter, ich freue mich auch.
Chris, am Montag, dem 23.08. ist bei Galileo ein Film von dir zu sehen, in dem du dich mit genau dieser Frage beschäftigt hast. Wie würdest du denn jetzt eigentlich ganz persönlich so die Digitalisierung in Deutschland einschätzen? Sind wir eher Entwicklungsland oder doch nicht so schlecht?
Ich glaube, ich muss das aus zwei Perspektiven beantworten. Also bevor ich den Beitrag gedreht habe, bevor ich begonnen habe zu recherchieren und so weiter, war mir schon klar, dass es viel Kritik gegenüber der Digitalisierung in Deutschland gibt. Aber ich selbst in meinem Alltag, da stimme ich dir voll und ganz zu, ich habe das nicht so wahrgenommen. Vor allen Dingen jetzt nicht, in dieser Zeit, in dieser Pandemie, wo wir alle online arbeiten und zumindest bei uns, also ich kann ja nur für unseren Arbeitgeber sprechen, läuft alles recht rund. Und ich dachte mir so, okay, warum gibt es eigentlich so viel Kritik gegenüber der Digitalisierung? Also vor einigen Monaten war ich sehr zufrieden damit. Als ich dann aber erstmal mit diversen Digitalisierungsexpertinnen und Experten gesprochen habe und eben auch in ein Land gereist bin, das sehr, sehr fortschrittlich ist, was Digitalisierung angeht, muss ich jetzt im Nachhinein doch sagen, Deutschland hängt in Sachen Digitalisierung weit hinterher.
Mhm. Ist lustig, dass du es ansprichst. Es ging mir nämlich ganz genauso, als wir quasi wirklich so in der Pandemiezeit dann umgestiegen sind auf Homeoffice. Ich war es mir am Anfang gar nicht so sehr bewusst, was da eigentlich auch für ein Act dahinter steckt, auch für unseren Arbeitgeber, wie ich so im Nachhinein so ein bisschen rausgehört habe. Wenn da dann halt auf einmal plötzlich mehrere hundert oder tausend Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist das natürlich auch ein total krasser, da muss schon einiges geleistet werden, damit das auch wirklich funktioniert. Deswegen scheint es ja tatsächlich so, als ob wir da echt Glück haben. Aber jetzt, um es mal so konkret zu machen, was zählt da denn eigentlich so alles dazu, wenn wir von Digitalisierung sprechen?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch, warum wir das Gefühl haben, dass es bei uns gut läuft oder wahrscheinlich haben auch viele andere in Deutschland das Gefühl, Mensch, läuft doch alles mit der Digitalisierung, weil Digitalisierung nicht nur die Technik alleine ist. Ich glaube so, die Hardware, die haben wir. Wir haben Internetleitung, obgleich mit dem Glasfaserausbau wir wirklich weit, weit hinterher hängen. Und das ist auch ein Thema Digitalisierung. Aber ja, wir haben unsere Rechner, wir haben unsere Möglichkeiten, uns online zu verlinken, zu verknüpfen und zu sprechen miteinander online und per Remote. Aber ich glaube, wenn wir Digitalisierung, also wenn man das im engeren Sinne betrachtet, im veralteten Sinne, da nehme ich ein Blatt Papier, lege es auf den Scanner und habe es anschließend auf dem Computer. Es ist also digital. Das ist aber eben nicht das, was Digitalisierung eigentlich kann und können müsste und was vielleicht auch von vielen Politikerinnen und Politikern in Deutschland falsch verstanden wird, falsch interpretiert wird. Denn das Verständnis von Digitalisierung, was uns wirklich voranbringt, ist, wenn man digitale Technologien nutzt, um die Abläufe dahinter zu verändern. Also ein Beispiel, dass Deutschland jetzt Schule online macht, aber die Didaktik dahinter ist ausgerichtet auf einen Präsenzunterricht. Also wir nehmen die alten Lernmethoden, die online aber so oft gar nicht funktionieren. Das heißt, mit der neuen Technologie müssen sich die Abläufe verändert, neu gestaltet werden, weil sonst bringt uns die Technik nichts. Ich mache noch ein Beispiel, mit dem man es vielleicht noch besser verstehen kann. Wenn man den BAföG-Antrag eines Studierenden auf einmal im Internet machen kann, 1:1 so, wie er aber auch in Papierform vorzufinden ist, dann ist das nicht Digitalisierung. Digitalisierung wäre, wenn der Studierende sich immatrikuliert und den Antrag auf BAföG gar nicht mehr stellen muss, sondern er automatisch nach seiner Immatrikulation eine E-Mail bekommt: Du bist BAföG berechtigt, folgende Unterstützung steht dir in folgender Höhe zu. Er müsste diesen BAföG-Antrag gar nicht mehr ausfüllen. Das wäre dann Digitalisierung nach dem modernen Verständnis, wenn die Technik wirklich die Abläufe erleichtert, also ein Neudenken dieser Abläufe durch
Aber
Technik.
Ist es nicht vielleicht auch genau das, was so ein Prozess dann erstmal, ich meine, irgendwo muss man ja mal beginnen, irgendwo muss man ja erstmal anfangen. Ich kann total verstehen und das klingt auch total logisch, dass wenn man einfach analoge Prozesse versucht, jetzt irgendwie digital zu machen, mit diesem schönen Beispiel, wie du es auch gerade gemacht hast, indem man sagt, okay, dann scannen wir es halt ein, dann haben wir es als Online-PDF. Aber das, ich meine, irgendwo muss man ja anfangen, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt erstmal so an und dann gucken wir, das merkt man dann ja auch tatsächlich dann im Alltag ganz schnell, wo man merkt, das macht aber überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Und dann denkt man sich ja, okay, vielleicht macht es keinen Sinn, also müssen wir vielleicht, keine Ahnung, eine App entwickeln oder ein Programm schreiben, das das noch weiter vereinfacht. Also ich überlege gerade so, ist es denn wirklich so einfach zu sagen, naja, dann müssen wir von Anfang an schon alle Prozesse anders machen? Oder ist es nicht eher so ein, weiß nicht, wir probieren es einfach mal und learning by doing?
Ich wünschte, es wäre so. Und vielleicht wäre es auch so, wenn wir nur für uns denken würden, nur Deutschland für sich. Nun ist Digitalisierung natürlich aber auch ein Prozess, der umkämpft ist. Es gibt viel Konkurrenz und es gibt viele andere Länder, die uns weit voraus sind, einen Vorsprung haben und Standards etablieren, die wir dann nicht mehr so einfach umwerfen können und sagen, hallo, jetzt sind wir hier 25 Jahre später, jetzt würden wir doch gerne unsere Lösung nehmen, haben aber bereits die Lösung aus den USA, die vielleicht nicht mit unserem Verständnis von Datenschutz funktioniert, oder aus China, die sonst was mittrackt, die haben sie schon etabliert. Und so einfach kann man dann Standards auch nicht mehr rückgängig machen, nur weil wir uns in Deutschland sehr viel Zeit gelassen haben. Also ja, Deutschland für sich gedacht, kann sich die Zeit nehmen und das alles ordentlich machen. Und das ist ja auch mitunter der Hauptgrund, warum wir so langsam in der Digitalisierung sind, weil wir alles sehr ordentlich deutsch eben durchdenken. Aber wenn wir das global betrachten, glaube ich, dann haben wir irgendwann ein Problem, gerade auch wenn wir so auf die Industrie 4.0 gucken, was wirklich, na, Deutschland braucht die Industrie. Und jetzt, wo sich die Industrie neu entwickelt durch neue digitale Lösungen, wäre es, glaube ich, ganz wichtig für Deutschland und Europa, dass wir damit am Ball bleiben.
Das ist jetzt, glaube ich, schon so ein kleiner Stich ins deutsche Herz, sage ich ganz ehrlich, wenn man jetzt so sagt.
Es tut mir
ja,
leid.
Nee, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also natürlich, wenn man jetzt so sagt, ja, okay, das könnt ihr natürlich machen, so, liebes Deutschland, aber die anderen haben das schon gemacht und sind einfach schon viel, viel weiter. Bringt nichts mehr, wenn ihr da jetzt nochmal von vorne anfängt. Aber hat natürlich auch seinen Grund. Und ich weiß ja, du warst ja genau für diesen Film nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Estland.
Genau. Und Estland ist, ich erzähle mal so meinen ersten Eindruck, weil ich glaube, es haben vielleicht schon viele gehört, dass Estland ein digitales Land ist, aber wie es wirklich dort aussieht, das konnte ich mir zum Beispiel vorab gar nicht vorstellen. Ich dachte, wenn ich weiß, ich komme in ein total krass digitalisiertes Land, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung und wird dann sofort wieder ernüchtert, wenn man da am kleinen Flughafen in Tallinn ankommt und sich so denkt, ach, und das ist jetzt hier das fortschrittliche Land.
Okay.
Also so sah es halt wirklich gar nicht aus. Es war klein, total klein, gemütlich. Da steht ein altes Piano rum und da hat irgendjemand auf dem Piano rumgeklimpert. Also total herzlich, nett, schön und warm. Aber nicht, dass du denkst, du kommst in der digitalen Metropole an, ne? Und es sieht halt auch wirklich noch krass teilweise nach Sowjetunion aus.
Echt?
Also
okay. Wahnsinn.
Ja, Estland gehört ja auch bis 1991 noch zur Sowjetunion. Und es gibt diese ganzen alten Sowjetbauten.
Hatte ich gar nicht am Schirm.
Genau.
Okay.
Mir war das auch nicht so klar. Und wenn einem dann aber klar wird, dass dieses Land eben so lange Teil der Sowjetunion war und sich dann 1990, 1991 erst als eigenständige Republik aufgebaut hat und von diesem Zeitpunkt an, von Anfang an, auf digitale Lösungen gesetzt hat, dann wird einem auch klar, warum sie heute, 30 Jahre später, so fortschrittlich sind und absoluter Vorreiter weltweit sind. Aber wie gesagt, du merkst es nicht auf den ersten Blick. Vielleicht, wir waren am ersten Abend in so einer nicht sonderlich guten Pizzeria essen und dann gab es eine digitale Anzeige, wo dann stand, so lange dauert ihre Pizza noch mit so einem Loading-Button. Da konntest du das dann live verfolgen, aber das ist ja noch nicht wirklich digital. Vielleicht merkt man es auch noch als Tourist daran, dass man wirklich überall Handyempfang hat, weil Estland eine 98-prozentige 4G-Auslastung hat. Also total cool. Aber ansonsten merkst du das als Tourist nicht, dass das ein krass digitales Land ist.
Aber jetzt, also wenn du jetzt sagst, also Estland hat fast überall 4G. Also wart ihr denn auch im Land? Also ich meine, klar, wenn du, also ich vergleiche es jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt nach Deutschland reisen würdest und wahrscheinlich in München landen würdest und jetzt dich erstmal nur in München aufhalten würdest, würdest du wahrscheinlich auch denken, na, ist doch super, hier alles eben genau das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Innerhalb einer großen Stadt funktioniert das ja alles wirklich gut. Und das Zweite ist, weil ich dann bei Estland sage, jetzt ist Estland halt auch flächenmäßig nicht so groß, oder? Also ich weiß nicht, ist das denn... Böse gesagt, so eine Leistung, ein ganzes Land mit 4G-Netz zu bestücken?
Das stimmt natürlich. Estland ist im Verhältnis nicht so groß. Aber ich sag mal so, wenn Deutschland, jedes Bundesland für sich denken kann, dann müsste ja auch jedes Bundesland nur für sich Sorge dafür tragen, dass überall 4G herrscht. Also ich glaube, da kann man das auch aufteilen. Und ich glaube, dass das unabhängig der Größe eines Landes ist. Vielleicht verkomplizierter Föderalismus, das in Deutschland sogar noch. Also vielleicht ist es ein Nachteil für Deutschland. Aber wenn jedes Bundesland für sich Sorge trägt, dass ein gescheiter Handyempfang vor Ort ist, dann glaube ich, kann man das nicht mehr auf die Größe zurückführen. Und um nochmal auf deine erste Frage zu kommen, weil du hast natürlich recht, so okay, Estland hat es wirklich auch den guten Handyempfang im tiefsten Wald beispielsweise. Wir haben es getestet.
Ja,
der nächste Wald ist nie weit weg. Ja, okay. Weil Estland hat 50% Wälder. Du kannst ganz schnell, kommst in den tiefsten Wald und wir wollten das natürlich testen. Und wir hatten überall allerbesten Internetempfang. Ja? Ach, teilweise hast du sogar überall auch noch die Wahl, nehme ich das freie WLAN oder nehme ich doch meinen 4G-Empfang.
Wie,
also
im Wald?
An Handyempfang mangelt es
dir da nicht. Nicht.
Doch, im tiefsten
Ach,
Wald.
Quatsch.
Doch.
Du hast im Wald einen WLAN?
Ja.
Wo kommt das denn her, bitte? Krass.
Also, ja, es wurde mal medial höher geschaukelt, als es letztendlich ist. Das hat mir auch unser Estland-Experte gesagt. Es gab mal eine Zeit lang, wo das in den Medien so besprochen wurde, als ob an jedem zweiten Baum in Estland ein Router jetzt hängt, damit man überall WLAN hat. So ist es de facto nicht. Aber es gibt zum Beispiel den Grillplätze oder Hütten und da sind Router. Und deswegen hast du auch viel WLAN-Angebot in Estland.
Aber macht ja auch total Sinn. Also ich sage, überall da, wo halt Menschen sind, also jetzt gerade so Picknickplätze oder sowas, dann da zumindest auch WLAN zu haben, für nicht schlecht. Wenn es im Rest auch sogar 4G gibt, okay, ich bin ein bisschen beeindruckt. Also das ist hört sich wirklich nach wesentlich mehr an als das, was Deutschland bieten kann. Aber wo gibt es denn dann noch Bereiche, wo man halt jetzt wirklich spüren kann, okay, da sind, wie heißen denn eigentlich die Einwohner von Estland? Esten? Ich war mir gerade so unsicher. Heißen Esten, danke.
Esten,
danke, ich war mir gerade ein bisschen unsicher. wo sind denn die Bereiche, wo es für die Esten wirklich spürbar ist, dass sie halt ein super digitales Land sind?
Da gibt es einige. Ich habe mir so ein paar prägnante Beispiele überlegt. Und das erste ist, glaube ich, gerade für uns Deutschen total verwunderlich, die Steuererklärung. Ja, die deutsche Steuererklärung ist für mich, ich schiebe sie so weit auf, wie ich nur kann, immer. Und die Esten bezeichnen die Steuererklärung als Nationalsport. Jeder will die als erstes fertig haben. Und sobald es möglich ist, ich glaube, das ist in Estland im Februar soweit, dann legt jeder sofort los. Warum? Weil das Ganze nur 2 Minuten dauert. Denn alles ist in dieser Steuererklärung vorausgefüllt.
Okay.
Also natürlich, ja. Und du kriegst es natürlich online, ist klar. Also alles, was ich jetzt erzähle, man darf sich keine Zettel mehr vorstellen. Alles ist online. Also die meisten Esten wissen nicht mal, wie man unterschreibt per Hand, weil man nicht mehr unterschreibt. Okay. Die digitale Unterschrift ist ein verschlüsselter Code und man unterschreibt nicht mehr. Und die meisten haben seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr unterschrieben und wissen nicht, wie sie unterschreiben sollten. Also die Steuererklärung online natürlich, wird einem zugeschickt und die ist vorausgefüllt. von deinem Arbeitgeber, von den Behörden und Ämtern oder auch Versicherungen, wo du was von der Steuer absetzen kannst. Also all die Informationen, die in eine Steuererklärung gehören, die sind zum Zwecke dieser Steuererklärung ausgetauscht worden, sodass du deine Steuererklärung eigentlich gar nicht mehr machen musst, sondern du erhältst sie vorausgefüllt, kannst nochmal korrigieren, kannst das auch nochmal manuell irgendwas ergänzen. In der Regel muss man das aber nicht, wurde mir erzählt, weil das Steuerrecht auch in Estland wesentlich einfacher ist. Und dann klickst du auf Bestätigen, unterzeichnest sie online, die wird abgeschickt und dann wird dir auch direkt angezeigt, bevor du sie absendest, was du wiederbekommst oder was du nachzahlen musst. Und nach 2 Wochen ist das Ding dann auch durch. Du hast dein Geld zurückbekommen oder deine Aufforderung zur Nachzahlung. Und das Ganze dauert halt 2 Minuten. Und die haben gesagt, wenn es mal hochkommt, sind es vielleicht 3, 4 Minuten erledigt.
Das hört sich also wahnsinnig super cool. Praktisch an. Das hört sich wirklich an. Also ja, ich habe so kurz überlegt, muss ja an meine eigene Steuererklärung zurückdenken. Und es ist, ja, ich nutze dazu natürlich auch so eine Software, aber man muss halt trotzdem immer nur, also ich muss jedes Jahr wieder neue Sachen alles wieder eintippen. Und wenn ich, ja, so wie du es gerade beschreibst, eigentlich die Möglichkeit hätte, jetzt bei unserem Arbeitgeber schon zu sagen, ja, leitet die Daten bitte ans Finanzamt weiter, damit das in meiner Steuererklärung drin ist. Ich würde auf Ja klicken und sagen, ja, ich möchte das, damit es mir dann einfach einfacher wird.
Ja. Ich auch, absolut. Und ich glaube, dass es in dem nächsten Beispiel noch mal deutlicher wird, weil das ist ein Problem, in Anführungszeichen, sage ich mal, was mir in Deutschland so vorher nicht bewusst war. Und jetzt, wo ich die estnische Lösung kenne, denke ich mir eigentlich, um Gottes Willen, wie kann man es eigentlich noch anders machen? Also wenn wir in Deutschland uns einen neuen Hausarzt suchen oder einen Facharzt aufsuchen, jetzt einen HNO-Arzt oder einen Orthopäde oder so, was passiert dann? Du gehst zu deinem Arzt hin und erzählst deine Krankheitsgeschichte. Und Achtung, du darfst bloß nichts vergessen. Und dann fragt er mich noch, hattest du als Kind denn schon Windpocken? Und ich sag, oh Gott, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung.
Und es geht mir jedes Mal genauso. Ja. Ich habe keine Ahnung, das ist 20 oder mehr Jahre her. Wir wollen jetzt nicht über mein Alter sprechen. Ich habe keine Ahnung, was ich damals bekommen habe.
Genau. Und was dann ist deine einzige Chance, dass du bei deinem Kinderarzt von damals anrufst, in der Hoffnung, dass der überhaupt noch praktiziert, ne, unabhängig deines Alters oder meines Alters. Vielleicht hat er auch die Akte gar nicht mehr, keine Ahnung. Und du weißt manche Sachen einfach nicht mehr aus deinem gesundheitlichen Verlauf, die vielleicht essentiell sind für irgendwelche zukünftigen Behandlungen. Noch schlimmer ist, hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich kommt man nicht in diese Situation, aber wenn man einen Unfall hat, und kein Mensch auf der Welt weiß, wenn ich verunfallt bin, ob ich eine Unverträglichkeit gegen ein Medikament habe, was vielleicht in der Krankenakte von meiner Hausärztin Martina Mustermann von 1990 stehen würde, oder ob ich vielleicht dringend sogar ein Medikament brauche, weil ich vielleicht Diabetikerin Typ 1 bin, ob ich Vorerkrankungen habe etc. Es weiß niemand in einer Unfallsituation und das finde ich beängstigend. Ja. Jetzt, wo ich eben die viel cleverere Lösung aus Estland kenne. Die Esten, die haben eine Krankenakte, die natürlich online ist, digital ist und jeder kann auch deine Krankenakte, diese eine Krankenakte, es gibt eine Krankenakte nur, über deine ID-Card, das ist eine Art Personalausweis, beziehungsweise über deinen Namen eben zugreifen. Und dort steht dein ganzer Krankheits- oder Gesundheitsverlauf von Geburt bis zu dem Alter, wo du dich gerade befindest. Darauf kann jetzt jeder zugreifen, das darf aber derjenige natürlich nur mit einem Grund. Okay. Vielleicht, weil es ein neuer Arzt ist, ein Facharzt ist, der deinen Gesundheitsverlauf kennen muss oder idealerweise dann auch einmal reinguckt, weil man weiß ja auch nicht genau, muss der HNO-Arzt wissen, dass ich mir irgendwie im Frühling 1999 mal den Fuß gebrochen habe? Nee, denke ich als Laie nicht, aber wer weiß, vielleicht doch. Deswegen ist es ja gar nicht so schlecht, dass dein Arzt sich das durchlesen kann. Oder weil man dann vielleicht, hoffentlich nicht, aber in eine ganz schlimme Situation gekommen ist, wie die eines Unfalles und der Krankenwagen kommt und muss dringend wissen, ob ich zum Beispiel Cortison vertrage. Dann kann er das innerhalb von Sekunden rausfinden, weil er auf die Krankenakte zugreifen kann und auch darf, weil er den Grund hat. Und ich als Estin, wenn ich dann eine wäre, bin ich leider nicht, ich kann dann auch online einsehen, wer auf meine Krankenakte zugegriffen hat. Dann sehe ich, aha, der neue HNO-Arzt hat drauf zugegriffen, aha, hier der Facharzt hat mal sich da was angeguckt und das war alles in Ordnung. Aber wenn das jemand gemacht haben sollte, der dazu kein Grund hatte, keinen Anlass hatte, dann kann man selbst ein Prüfungsverfahren einleiten. Und wenn er das dann tatsächlich ohne Anlass gemacht hat, dann gibt's in Estland richtig Ärger. Das Gesetz ist eben dementsprechend, dann verliert ein Arzt beispielsweise seine Zulassung oder geht sogar ins Gefängnis. Darum hat auch kein Este oder keine Estin eben Datenschutzbedenken, weil wehe dem, der unberechtigt auf Daten zugreift. Ja, und so ist es mit der Krankenakte in Estland gelöst, wo ich wirklich denke, wow, ich möchte das. Ich möchte wirklich das so einfach haben, wenn ich zu einem Arzt gehe, sage ich, und ich brauche ja gar nichts sagen, sondern Klar. Der guckt sich das online an und kennt meinen Krankheitsverlauf, meinen Gesundheitsverlauf und total einfach. Und ich muss nicht als Laie versuchen, irgendwelche medizinischen Prozesse zu verstehen, die gemacht wurden, als ich vielleicht sieben war.
Total, die ich nicht mehr weiß. Kann ich eins zu eins unterstreichen, was du sagst. Es geht mir auch genauso. Also genau diesen Gedankengang, den du hattest. Ja, den hatte ich natürlich auch schon. Ja, was, wenn ich einen Unfall habe? Jetzt, die hätten überhaupt keine Chance rauszufinden, ob ich irgendwo schon mal was hatte, ob ich Allergien habe oder sonst irgendwas. Das wäre da total einfach. Aber das, also was mich total fasziniert an der ganzen Geschichte ist, dass die Esten schon so weit gedacht haben. Also dass es nicht nur quasi darum geht, dass medizinisches Personal sehen kann, was in meiner Krankenakte steht, sondern auch quasi schon so weit gedacht haben, ja, wer hat überhaupt drauf Zugriff und auch rund um dieses ganze Thema Datenschutz, da anscheinend schon eine richtig gute, auch gesetzliche Lösung haben.
Und ich glaube, das muss es auch, weil in Deutschland gibt es schon noch viele kritische Stimmen gegenüber einigen digitalen Lösungen. Und ich kann es auch mitunter verstehen, wenn es nicht die richtige rechtliche Gestaltung dafür gibt. Also da kann ich dann auch die Kritik nachvollziehen. Und deswegen glaube ich, muss man es ganzheitlich denken. Und als wir eingangs darüber geredet haben, kann man nicht erstmal so Step by Step. Dann denke ich in so einem Fall vielleicht nicht, weil ich verstehe da, Datenschutzbedenken, wenn man erstmal macht, aber ja gut, was passiert dann mit dem, der einfach Datenmissbrauch betreibt? Gut, da sagen wir einmal du, mach das nicht wieder. Nein, da muss dann auch schon die Strafe konsequent sein und auch vielleicht ein bisschen härter sein, damit auf gar keinen Fall Datenmissbrauch passiert. Und in Estland passiert es nämlich tatsächlich auch nicht, weil kein Arzt möchte seine Zulassung verlieren. Also niemand möchte das jetzt irgendwie riskieren, wenn da gar eine Gefängnisstrafe droht. Und was ich total krass finde aber in Deutschland ist, dass wir viel kritische Sichtweisen auf solche Technologien haben und auf solche Lösungen, wenn sie dann vom Staat angeboten werden, machen aber, also du hast ja auch gesagt, du hast ja auch schon mal diesen Gedanken gemacht, so was ist denn in einer Unfallsituation? Den Gedanken habe ich mir auch schon gemacht und habe darum einige wichtige gesundheitliche Daten zu meiner Person in mein Smartphone eingetragen, die man aufrufen kann im Falle eines Unfalls. Das muss dann das Handy auch noch irgendwie checken durch so einen Aufprall oder so.
Das ist dieser Notfallpass,
ja,
glaube ich, oder?
Genau.
Von dem? Ja, genau, den kenne ich auch.
Genau. Da dachte ich so, okay, wenn jetzt irgendwas passiert und dann auch noch das Handy checkt, das ist was passiert, dann immerhin gibt es Menschen, die etwas über mich oder meine Krankenakte erfahren können. Welchen Deal bin ich aber eingegangen? Der Staat hat das nicht, weil es gibt keine staatliche Lösung in Deutschland, aber dafür natürlich ein großer US-Konzern aus dem privaten Bereich. Ob der jetzt, ob da meine Daten besser aufgehoben sind, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, das ist immer so ein bisschen dieser Widerspruch, auch bei vielen Themen, wo wir, sage ich mal, so einigen amerikanischen Konzernen viel, viel offener mit unseren Daten sind. Und wenn es dann plötzlich an die deutschen Systeme geht, dann sind wir dann plötzlich ganz, 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 ganz vorsichtig. Oder zumindest macht das so den Anschein in den Medien manchmal, dass da dann ganz schnell der Datenschutzschrei groß ist. Was mich aber auch noch interessieren würde, Estland, ich denke jetzt mal natürlich, klar, für uns ist das wahrscheinlich total einfach und logisch, wenn man so sagen würde, ja, man gibt es da ein und man kann das kontrollieren. Aber jetzt sind wir beide natürlich auch, ja, nicht ganz Digital Natives, aber zumindest ist für uns der Umgang mit den digitalen Medien oder Online-Seiten etc. nicht so kompliziert oder wir haben auch gar keine Scheu davor. Aber es gibt ja schon noch sehr, sehr viele Leute, denen das nicht so einfach fällt, die da schon noch eine gewisse Scheu davor haben, Online-Programme etc. zu bedienen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Wie ist das in Estland? Ist da wirklich so die ganze Bevölkerung dahinter oder ist das auch eher nur so die Jungen?
Genau die Frage habe ich natürlich auch in Estland vor Ort gestellt, weil ich mir dann auch vorgestellt habe, okay, meine Oma, die jetzt alles online machen muss, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das nicht online zu machen, dass man jetzt auch seine Steuererklärung noch in Papierform macht, beziehungsweise auch einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat bei einem Amt oder einer Behörde. Man kann es noch anders nutzen, aber tatsächlich ist die im Falle der Steuererklärung machen das nur 2% der Menschen nicht online. Also
ach,
extrem
krass.
Wenig.
Okay, das sind wirklich
genau,
wenig.
Und das
Wahnsinn.
Liegt daran, weil es wirklich so viel zeitersparender ist. Also das, was die Esten gewinnen, ist nicht nur, dass sie etwas eben online machen und das jetzt irgendwie auf dem Smartphone oder auf dem Laptop gemacht haben, statt Papier in der Hand zu haben, sondern es geht so viel schneller und ist so viel einfacher. Und da sind die Leute sehr, sehr offen und sagen, okay, ich kann das hier in 2 Minuten lösen und muss dafür nicht losfahren mit dem Auto in irgendein Amt und muss das gemeinsam mit jemandem machen in der Behörde. Dann erklär mir mal, wie das geht. Und da gibt es natürlich auch genügend Personal staatlicher Seite, die einem das erklären. Und dann sind die Leute bereit, das zu lernen. Und dann hast du das erste Mal Hilfe an der Hand und beim nächsten Mal machst du es dann einfach selbst. Und deswegen ist das wirklich, es wird unglaublich gut angenommen. Also durch alle Altersgruppen durch. Ja.
Hört sich wirklich nach einem sehr, sehr durchdachten System an. Und jetzt verstehe ich auch, was du anfangs meintest, als du sagtest, naja, es gibt bereits funktionierende Systeme. Wir müssen uns das gar nicht mehr selber alles ausdenken. Wir brauchen manchmal nur den Blick in andere EU-Länder, würde da fast schon reichen.
Tatsächlich.
Oder?
Also wenn es auch nach Estland geht, dann ist das der große Wunsch. Interoperabilität nennt sich das, also dass alle.
Das hört sich nach einem sehr komplizierten Wort an.
Ich habe es auch erstmal gegoogelt, muss ich gestehen. Es bedeutet aber eigentlich was ganz Simples, und zwar, dass alle Systeme über Ländergrenzen hinweg idealerweise miteinander verbunden sind. Diese Interoperabilität hat Estland für sich geschaffen, dass alle Systeme miteinander vernetzt sind. Und die Wunschvorstellung wäre jetzt, dass die Krankenakte nicht nur in Estland total kompatibel ist, sei es jetzt vom Krankenhaus zu HNO-Arzt zu im Hausarzt, sondern dass diese Krankenakte auch in England oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt einfach aufgerufen werden kann, jeder das gleiche System hat. Und wenn wir alle mit diesem gleichen System arbeiten würden, wäre das natürlich viel einfacher. Oder dass, wenn du umziehst jetzt in die USA beispielsweise, dann meldest du dich da einfach an. Gut, ist nicht so einfach, lassen wir mal die Green Card-Thematik außen vor, meldest dich aber einfach an und wirst automatisch in Deutschland abgemeldet, weil das Land, wo du hingezogen bist, dann in Deutschland Bescheid gibt, du, der Peter, die Christi, die wohnen jetzt hier bei uns, und automatisch bist du abgemeldet. Und
würde das nicht auch total viel Bürokratie abbauen? Also ich meine, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, wie es in Deutschland Amtsstuben ist, aber es klingt eigentlich auch nach einer Erleichterung für Behörden selbst, weil natürlich viele Prozesse, also jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie so eine Anmeldung oder sowas, wenn da noch irgendwo was gestempelt werden muss, das ist doch auch für den Arbeit, was man eigentlich durch technische Prozesse wesentlich vereinfachen könnte und die Zeit dafür was anderes nutzen könnte.
Absolut. Absolut, das habe ich genau so auch gefragt vor Ort, weil meine Frage dann aber auch noch war, baut das nicht auch Arbeitsplätze ab? Also ist es wirklich gut,
Maschine einzusetzen
und nicht mehr Mensch?
Ja, stimmt.
In Estland ist es wohl so, dass sich der Arbeitsstellenabbau, der sich dadurch ergibt, man braucht weniger Personal in Ämtern, das ist de facto so, aber der wird kompensiert, weil man natürlich viel mehr ITler braucht oder die für die IT-Sicherheit sorgen, dass die Systeme und Datenbanken nicht hackbar sind und so weiter. Also du brauchst in anderen Bereichen dann einfach mehr Personal. Also es verschiebt sich. Und die Arbeitslosenquote, ich kann dir nicht die Zahl sagen, die ist aber in Estland relativ gering. Von dem her hat sich das eine mit dem anderen aufgewogen. Und so wäre es vermutlich auch in anderen Ländern, weil du natürlich andere Lösungen einfach brauchst, sprich anderes Personal. Und dadurch ergeben sich andere Prozesse, wo dann wieder Arbeit gebraucht wird.
Woran scheitert es in Deutschland, dass wir da irgendwie gefühlt nicht vorankommen?
Ich würde sagen, an der Politik. Ich würde sagen, an der Politik und die oft ein falsches Verständnis hat. Wenn es um Digitalisierung geht, dann berüsten sich manche Politikerinnen und Politiker eben damit, dass gewisse Sachen online jetzt stattfinden. Aber letztendlich ist genau das passiert, was wir am Anfang gesagt haben. Es wurde ein Blatt Papier eingescannt. Ich will auch niemandem was Böses unterstellen, weil ich glaube, dass viele dieses einfache Verständnis von Digitalisierung haben und vielleicht noch nicht die richtigen Beraterinnen oder Berater an der Seite haben, die sagen, Moment, Digitalisierung wäre noch 1, 2, 300 Schritte weiter. Man kann mit Technik so viel mehr bewegen. Und das, was eben auch eine große Kritik ist, die wirklich auch berechtigt ist, weil sie zulasten des Steuerzahlers geht, ist, dass wenn wir jetzt sagen, okay, alles, was wir in Papierform machen, machen wir jetzt online, aber der Prozess ist schlichtweg der gleiche geblieben. Dann haben wir einfach nur eine Menge Geld für eine Menge Computer ausgegeben und für eine Menge Technik, ohne dass wir irgendwo eine Arbeitserleichterung gefunden haben, die dann wiederum natürlich dadurch, dass es etwas weniger Zeit braucht, weniger Personal, Geld einspart. Wir geben einfach relativ viel Geld aus, pumpen Millionen, Milliarden in Schulen rein, dass sie sich digitalisieren können, aber die ganze Didaktik dahinter wird nicht digitalisiert, sprich die Abläufe. Und ich glaube,
man versucht eigentlich so quasi so ein digitales System auf das alte analoge System draufzustülpen, was aber natürlich in vielen Sachen keinen Sinn macht. Also so
ganz genau.
Verstehe ich es jetzt langsam.
Man muss es eben neu denken und ja, ich glaube, dazu gehört dann auch eben die rechtliche Gestaltung, wo wir gerade gesagt haben, das richtige Strafmaß muss dazugehören, damit auch Menschen, die Bedenken haben, die Ängste genommen werden. Man muss natürlich anfangs zweigleisig fahren, dass es auch beide Angebote gibt, den bisherigen Weg und den neuen digitalen Weg. Und wenn der wirklich mir eine Zeitersparnis von vielleicht 8 Stunden gibt, weil ich brauche 8 Stunden für eine Steuererklärung, vielleicht auch jemand anders nur 3, aber ich brauche 8 Stunden.
Ich brauche auch 8 Stunden, ich brauche auch noch mehr teilweise, sage ich dir ganz ehrlich, bis ich dann alles wieder rausgekramt habe, irgendwo aus irgendwelchen Schubladen, dann ja.
Und wenn diese Erleichterung eben da ist, ich glaube, dann nimmt man das an. Und wenn eben auch noch Anreize geschaffen werden, ich kann da noch mal ein anderes Beispiel, was mir gerade kommt, erzählen. Dieser Anreiz ist, glaube ich, wirklich groß für einige, weil ich habe jetzt noch kein Kind in diese Welt gesetzt, aber aus der Theorie weiß ich, dass das im Nachhinein nicht ganz so einfach ist, diesen Menschen erstmal anzumelden. Also das ist ein bürokratischer Aufwand. Also von Versicherungen hin bis zu Förderungen, die du ja dann bekommst, sowas wie Kindergeld oder auch den Kindergartenplatz. Ne? Also den muss man ja am besten 5 Jahre vor Zeugung eigentlich schon reservieren. Und in Estland ist es so, wenn dein Kind geboren wird, dann wird es natürlich in einem Krankenhaus oder in einem Geburtshaus geboren und wird automatisch angemeldet. Und für alles angemeldet. Das Krankenhaus hat es ja mitbekommen, gibt dann die Information weiter an alle Ämter, die wissen Bescheid. Und 2 Tage später, spätestens, hast du dann eine E-Mail in deinem Postfach mit allen Leistungen, die dir als Eltern zustehen. Und da wird dann nur noch gefragt, wohin dürfen wir das Kindergeld überweisen?
Ja. Das hört sich tatsächlich, glaube ich, nach einer Traumsituation an. Ich habe zwar jetzt auch keine Kinder, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich viele Eltern, die zuhören, sagen würden so, ja, bitte, das wäre ein Traum.
Genau. Und deswegen ist es das, was in Deutschland darf, dieses Antragsformular auf Kindergeld. Es bringt nichts, das einfach einzuscannen und online zu machen ins Internet. Das ist dann genauso kompliziert wie vorher. Der Prozess ist der gleiche, sondern Es dürfte es gar nicht mehr geben. Das wäre dann Digitalisierung, wenn wir das Antragsformular auf Kindergeld gar nicht mehr brauchen, weil es ein Automatismus ist, den uns Technik gegeben hat.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das wird in Deutschland noch ein bisschen dauern. Selbst, also ich meine, wenn man es jetzt so betrachtet, wir sind gerade im Wahlkampf, viele Parteien haben sich das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben.
Ja.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt ein Riesenbatzen Arbeit vor uns und ich wäre mir nicht so sicher, ob das mal so ruckzuck flux in Deutschland funktioniert.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, die Bundestagswahl ist auch eine Chance zumindest, aber ich kann dich auch beruhigen, Peter, so ein bisschen tut sich was in Deutschland. Also so ein bisschen tut sich was.
Okay. Und zwar, was tut sich?
Wir bekommen Ende dieses Jahres das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Vorher war es das Telekommunikationsgesetz, jetzt das Telekommunikationsgesetz.
Das ist ein sehr langes Wort. Und ich glaube, wenn du das jemals bei Scrabble irgendwo benutzen würdest, würdest du wahrscheinlich, das ist garantiert so, ohne Zweifel. Wie war es nochmal? Telekommunikationsmodernisierungsgesetz?
Ja, exakt.
Na, ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
Nee, war richtig. Okay, Das habe ich ja schon gemerkt.
Okay, aber was kommt da auf uns zu?
Genau, das tritt Ende dieses Jahres in Kraft, aber man muss sagen, mit seinen einzelnen Bestandteilen formuliert es Ziele, die noch etwas weiter ferner in der Zukunft liegen als jetzt Ende dieses Jahres. Zum Beispiel eben, dass es bis 2026, jetzt gibt es endlich die Kampfansage, auch in der Bahn, im Wald eben mindestens 4G-Empfang geben soll. Sprich, wir haben dann keine Funklöcher mehr. Ich bin jetzt mal optimistisch, ich hoffe da drauf. Wäre cool, bis 2026, denke ich, ist auch realistisch die Zeit. Oder dass bis 2022, das ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg, nächstes Jahr, alle Verwaltungsleistungen, für die man eben bis heute noch zum Amt gehen muss, wie zum Beispiel Personalausweis verlängern oder wenn ich mich ummelde, weil ich umgezogen bin, muss man dann komplett online durchführen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da sind viele sehr gespannt drauf, ob das wirklich funktioniert, weil es so den Ämtern und den kleinen Kommunen auch, also den Ämtern bei den ja bei den kleineren Gemeinden selbst überlassen ist. Und tja, da ist es sehr spannend, wie es dann im kleinen Ort funktionieren wird. Aber sie sind jetzt gesetzlich verpflichtet, wahrscheinlich auch mit einer Schonfrist und einer Übergangszeit. Aber natürlich gibt es da dann diese Kritik, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Digitalisierungsexpertinnen und Experten sagen, aber bitte nicht die Formulare einfach nur einscannen, sondern
das wollte ich gerade fragen,
vereinfachen. Ja. Das ist das, was nicht kommen wird so schnell, weil da einfach so viele andere Systeme natürlich mit reinspielen in Deutschland. So, eben dieser ganze gesetzliche Rahmen ist nicht geschaffen. Aber immerhin sollen die Anträge online sein. Und ich bin da dankbar, ich nehme das an und denke mir so, okay, wenn ich mir zumindest den Weg zum Amt spare, um jetzt meinen Personalausweis zu verlängern, mache ich zwar das gleiche Formular erstmal online, aber immerhin, ich bin darüber dankbar, als dass ich so eine Losnummer beim Amt ziehen muss und da 2 Stunden warten muss. Ich sehe das positiv.
Da hast du vollkommen recht. Und das ist auf alle Fälle so ein kleiner positiver Ausblick. Und ich sage auch, ja, meine Güte, es muss ja nicht gleich das Wehlein im Wald sein, sondern tatsächlich reicht es auch, wenn es dieser eine Behördengang schon weniger ist, wo ich dann nicht mehr, weiß ich nicht, eine Stunde in der Bahn sitzen muss oder im Auto oder wie auch immer, sondern es einfach per Klick lösen kann, ist es ja schon mal ein erster kleiner Schritt. Und man muss ja auch die kleinen Schritte
sehe ich genauso. Und was aber wirklich auch noch revolutionär ist, finde ich sogar, ist, dass es, kennst du das, wenn du bisher so einen Handyvertrag gemacht hast oder einen Festnetz-Internetvertrag für zu Hause, dann sind die Laufzeiten oft ja 1 bis 2 Jahre. Und wenn du dann verpasst hast, du hast irgendwie so 3 Tage dafür Zeit, dann den richtigen Moment zu kündigen. Und wenn du das verpasst hast, dann hängst du wieder 1 Jahr oder 2 Jahre in dem gleichen Vertrag drin, weil der sich um die Laufzeit nochmal automatisch verlängert. Ich glaube, das ist jedem schon passiert, oder?
Ja, ich definitiv. Ja.
Und das?
Auch Fitnessstudio ist auch so ein Beispiel.
Ja, ich glaube, beim Fitnessstudio leider wird es nicht revolutioniert. Das ist auch so ein Ding, das stimmt. Oh, okay. Aber im Falle von Handy-Festnetz-Internetverträgen wird sich das in Zukunft ändern, wenn die ursprünglich vereinbarte Laufzeit von 1 bis 2 Jahren durch ist, dann hast du ab dann monatlich das Kündigungsrecht. Du hängst dann nicht nochmal 1 bis 2 Jahre drinne. Das finde ich wirklich cool. Und was ich auch noch gut finde, ist, dass es ab Mitte nächsten Jahres, das ist auch recht bald, das Recht auf schnelles Internet gibt. In Estland beispielsweise ist Internetzugang ein Grundrecht und bei uns kommt jetzt das Recht auf schnelles Internet. Also wenn ich jetzt
auf schnelles Internet ein Recht, okay.
Die streiten noch darüber, was jetzt schnell bedeuten soll.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet denn schnelles Internet?
Das kann ich dir bis heute noch nicht sagen und es gibt viele kritische Stimmen, die auch sagen, das wird sowieso die Grenze wird sowieso viel zu weit unten angesiedelt sein. Aber es ist so niedergeschrieben, dass man gesellschaftliche Teilhabe haben muss durch seinen Internetzugang. Sprich, wenn ich im Homeoffice sitze und merke, ich fliege ständig aus dem Online-Meeting raus oder ich kann gar kein Online-Banking nutzen, weil das 2 Stunden hier lädt in meinem Internet-Explorer, bis das mal aufgerufen wurde, dann kann ich mir sicher sein, dass meine Internetleitung hier zu Hause bei mir im Ort oder wo auch immer nicht entsprechend ist, was mir gesellschaftliche Teilhabe sichern sollte. Und dann kann ich bei der Bundesnetzagentur anrufen und Nachbesserungen veranlassen. Und die müssen das dann prüfen. Und wenn es wirklich so ist, dass man natürlich immer aus dem Meeting gekickt wird, kein Homeoffice machen kann, kein Online-Banking machen kann oder nicht online shoppen gehen kann, dann hat man das Recht darauf, dass es nachgebessert wird, eben auf staatliche Kosten. Und ich denke, das ist doch immerhin schon mal ein Anfang in Deutschland.
Ja, klingt doch erstens schon mal recht vielversprechend.
Ja.
Ja, versprechen spannende Zeiten zu werden.
Absolut.
Chris, ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Das waren ganz tolle Informationen.
Ich sage danke, immer gerne wieder.
Den Film gibt es dann natürlich am 23.08. um 19.05 Uhr auf ProSieben bei Galileo zu sehen und danach auch online, ganz digital eben.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.